Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Raven Vollrath sucht sein Glück in den Bergen. Dann ist er verschwunden und keiner weiß wohin. Mein Name ist Nicolas Büchse. In dieser Folge spreche ich mit Rechtsanwalt Christoph Rühlmann über einen Fall, in dem er zusammen mit den Eltern von Raven die Wahrheit suchte, weil Polizei und Staatsanwaltschaft es lange nicht taten. Ja, Herr Rühlmann, ich möchte mit Ihnen über einen außergewöhnlichen Fall sprechen. Wahrscheinlich einer der außergewöhnlichsten Fälle, die Sie in Ihrer Karriere behandelt haben. Und Sie sind auf den Fall gestoßen, wie man normalerweise eigentlich als Rechtsanwalt nicht an einen Fall kommt. Das war im Jahr 2006 im Gerichtssaal.
Ja, tatsächlich. Also es war jetzt nicht direkt im Gerichtssaal, aber es war in Nürnberg vor dem Gerichtssaal. Das Nürnberger Gericht ist ja so ein altehrwürdiges Gericht. Das ist das Gericht, das viele vielleicht mit dem Gerichtssaal, mit den Nürnberger Prozessen in Verbindung bringen. Da hat man die Bilder wie Göring und Hess da in den Reihen sitzen und in der Prozess gemacht wird. Und genau in diesem Gerichtssaal hatte ich seinerzeit eine Verhandlung und die war recht medienträchtig. Das heißt, da wurde medial Bericht erstattet und Vollraths sind dann über diese Berichterstattung auf die Idee gekommen, zu fragen, ob ich ihren Fall übernehmen könne. Und so kam es dazu.
Das heißt, da war ein Ehepaar, ne? Da war ein Ehepaar,
ja.
Das sie abgepasst hat?
Ja, ich bin nach dem Tag, als das Urteil gesprochen wurde, ich habe da die Nebenklage gemacht. Das heißt, den Vater eines Mädchens, das ermordet wurde, vertreten und das Urteil gegen den Täter war gefallen und wir waren eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis. Und man ist dann aber sehr aufgewühlt und emotional in diesem Schwarm von Prozessbeobachtern, Presseleuten, dem Mandanten und allen möglichen bin ich dann aus dem Gerichtssaal raus in den Flur und da saß dann wirklich klein und verloren wirkend. Ja, so ein etwas älteres Ehepaar und das waren dann die Vollraths und die hatten so ein Schild in der Hand, was geschah mit Raven Vollrath. Ich habe das erstmal nur so aus den Augenwinkeln gesehen, musste mich dann noch anderen Sachen widmen, unter anderem noch ein Interview geben und nachher sind die dann auf mich zugekommen und wir haben in der Gerichtskantine ihren Fall besprochen. So waren die Anfänge.
Das heißt, da war ein Ehepaar, das hat sich an Sie gewandt. Wissen Sie, warum Sie gerade auf Sie gekommen sind?
Naja, die hatten den Fall, den ich da begleitet habe, im Fernsehen gesehen und dann sind sie an meinen Mandanten, also den Vater des getöteten Mädchens, rangegangen und haben gefragt, ja, so nach dem Motto wahrscheinlich, hör mal, kann dein Anwalt was? Der macht da eine ganz gute Figur im Fernsehen, aber wie ist der so überhaupt als Anwalt und als Mensch? Weil wir haben einen Anwalt in Österreich und mit dem kommen wir nicht zurecht, der tut nichts. So ist das ja oft, weil, das ist halt schwierig, Anwälte, einen guten Anwalt zu finden, ist wahrscheinlich so schwierig, wie einen guten Arzt zu finden, würde ich sagen.
Ja, das heißt, da haben Sie dieses Ehepaar, die haben ein Schild dabei. Auf diesem Schild ist ein junger Mann abgebildet. Und darunter steht, was geschah mit Raven Vollrath? Raven Vollrath, ihr Sohn, verschwunden und dann ermordet. Und dieses Ehepaar sitzt dort. Was war Ihr erster Gedanke? Haben Sie öfter sowas, dass Leute Sie mitten im Gerichtssaal oder vor dem Gerichtssaal ansprechen und Sie um Rat bitten?
Nein, nein. Ich bin ja auch nicht so bekannt wie beispielsweise der world-famous Rechtsanwalt Rolf Bossi seinerzeit. Also für mich ist das natürlich auch eine Ausnahmesituation. Ich komme aus Düren und dieser Prozess unten in Nürnberg, der war ja schon weit entfernt von Düren. Ich bearbeite zwar Fälle in ganz Deutschland, aber es ist auch damals, das war ja 2006, nicht so gewesen, dass sozusagen dauernd irgendwelche Leute aus dem Norden oder Süden den kleinen Anwalt da aus Düren haben wollten. Also insofern war das für mich schon was Besonderes. Es hat mich auch gefreut, dass die mir sozusagen einen Vertrauensvorschuss geben wollten. Und als ich dann die Sache mit denen besprochen habe, da fing ich so langsam an zu entflammen für ihr Thema, weil es kommen ja öfters Leute, die sich von der Justiz ungerecht behandelt fühlen. Die meinen, es ist nicht richtig ermittelt worden. Die meinen, es gibt ein falsches Urteil. Da muss man schon genau filtern. Also da sind auch teilweise Spinner dabei, muss man auch sagen, oder Querulanten. Aber nachdem ich mit denen gesprochen hatte, war klar, Solche Leute sind es nicht. Die haben ein Anliegen, das lässt sich hören, weil sie nämlich nicht glauben, dass ihr Sohn eines natürlichen Todes gestorben ist, dafür Argumente haben und weil sie mir innerhalb einer halben Stunde schon klar machen konnten, dass es da noch ganz viel zu ermitteln gibt, was nicht ermittelt wurde durch die Behörden.
Ja, ich habe die Vollraths auch mal besucht und mit ihnen auch gesprochen. Wir haben damals für Stern Crime einmal eine Geschichte gemacht. Und die Vollraths, die sind sehr, sehr nüchterne Menschen. Sie haben ja schon gesagt, das sind keine Spinner, die sich irgendwie reinsteigern, sondern die gehen nach den Fakten. Aber auch sehr couragierte Menschen, sehr engagierte Menschen, die haben ihren Sohn verloren. Und man muss das vielleicht mal kurz erzählen. Der ist aus Ilmenau, ihr Heimatort, ist er nach Tirol gegangen, um am Skilift zu arbeiten. In Ilmenau hat er als ein Eurojobber gearbeitet und am Skilift zu arbeiten, das war natürlich eine große Chance für den jungen Mann. 25 Jahre alt war er damals. Ein Freund hatte ihnen gesagt, geh doch mal nach Tirol an den Skilift zöbeln und dann findest du einen Job.
Ja, ich bin auch da, hat er gesagt. Hm? Ja. Der hatte ja selbst auch schon einen Job gefunden, dieser Freund. Ich nenne ihn mal Marc. Und der war zusammen mit seiner Mutter, die beiden kamen auch aus Thüringen, da runtergegangen. Die Arbeitssituation in Thüringen war damals nicht gut. Und da sind viele junge Leute gerade im Winter in den Skizirkus da unten eingestiegen und haben da gearbeitet. Und das hatte dieser Marc halt schon getan und hat dann zu Raven gesagt, komm runter, das lässt sich hier alles gut an. Hier können wir Geld verdienen, hier können wir Spaß miteinander haben. Und das war halt sozusagen das Motiv für den Raven, der sowas noch nicht gemacht hatte, das da unten mal zu versuchen und sein Glück da zu finden, jedenfalls kurzfristig.
Und die Vollraths haben beschrieben, wie sie ihm nachgewunken haben, als er sich mit seinem Auto aufgemacht hat, als er losgefahren ist. Und der Raven, haben sie auch immer beschrieben, der war ein sehr zuverlässiger Typ. Ne? Einer, an den man sich wenden konnte, der sein Wort gehalten hat, auch ein ordentlicher Typ. Das war so das Bild, ne? Das nicht nur seine Eltern von ihm hatten, sondern sein ganzes Umfeld.
Ja, war kein Chaot, also jetzt kein Bruder Leichtfuß, der sich auf irgendein Abenteuer so Hals über Kopf mal einlässt und dessen Wort auch nichts gilt. Also deswegen wussten Vollraths schon, als der sich dann am 22.12. unten in Österreich in Zöblen bei diesem Marc angekommen. Das war auch der erste Arbeitstag dann. Und da wussten die Vollraths schon, als der sich dann am 24.12. Weihnachten nicht meldete, da ist irgendwas passiert, da stimmt was nicht. Weil der Instinkt von Eltern, wenn die ihr Kind gut kennen, das ist etwas, was halt die Polizei bei ihren Ermittlungen auch sehr ernst nehmen sollte und nicht abwiegeln sollte, wie das hier in dem Fall geschehen ist, dass man gesagt hat, der wird sich schon melden, vielleicht ist er mit einem Mädchen durchgebrannt oder wie auch immer.
Ja, die Mutter erzählte mir, sie hatte doch sehr große Sorgen, als er sich auch Weihnachten nicht gemeldet hat. Ne? Die haben ja schon einen regen und regelmäßigen Telefonkontakt gehabt, ein gutes Verhältnis. Und dann ist er Weihnachten nicht zu erreichen. Weder am ersten noch am zweiten Feiertag.
Da war klar, da stimmt was nicht. Da hatten die schon ganz große Angst um ihn, bis hin zu der Angst, dass er gar nicht mehr im Leben ist. Weil Was soll ihn veranlassen, an Weihnachten nicht anzurufen? Wie gesagt, das Verhältnis war total intakt. Und Vollraths haben dann natürlich versucht, über den Marc, dessen Nummer sie ja hatten, rauszukriegen, was ist passiert. Der hat denen da irgendeine komische Geschichte erzählt. Ja, der ist angekommen, wir haben zusammen in diesem Liftgebäude gewohnt. Also er wohnte ja mit dem Marc, dann so war es jedenfalls geplant, und seiner Mutter in so einer Bruchbude vom Lift, von den Ronenliften. Das hatten die Betreiber als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Da gab es eigentlich nur einen Raum, wo alle drei drin schlafen sollten oder mussten, und ein kleines Bad und Klöchen. Und dann erzählte der Marc den Eltern, der ist angekommen, wir haben noch einen Tag miteinander verbracht, waren noch auf der Arbeit, er ist noch Ski gefahren und scheinbar hat er ein Mädchen kennengelernt zuvor. Er war davor noch ein paar Tage in Sölden und hatte da schon gearbeitet. Und dann ist er zu der gegangen, ist aufgebrochen nachts, hat noch seine Matratze mitgenommen und war weg und hat das Auto aber vor dem Liftgebäude stehen lassen, unabgeschlossen. Und das war eine Geschichte, damit konnten die Vollraths nun gar nichts anfangen und zu Recht nichts anfangen.
Ja, sie sind ja dann sogar hingefahren, die Vollraths, auch noch Ende Dezember, nachdem sie ihren Sohn nicht mehr erreicht haben und das Auto, ne, das unverschlossene Auto gefunden wurde.
Ja, das stand unverschlossen vor dem Lift, total durchwühlt. Es sah aus, also wie Sau, alles durcheinander. Und was die Vollraths dann total gestört oder irritiert hat, war, dass in dem Auto auch noch hinten drin ein Socken lag. Ein einzelner Socken. Ja, und da hat man sich, wieso liegt denn da der eine Socken? Und sich den Kopf zermartert. Aber sie kamen erstmal nicht mehr weiter. Sie haben dann da unten selber versucht, was rauszukriegen, haben Zettel aufgehängt, wer hat unseren Sohn gesehen. Aber sind dann eher kaltherzig von der Bevölkerung dort behandelt worden, zumindest von vielen der Bevölkerung aus diesem kleinen Ort, weil man hatte das Gefühl, die um ihr Image oder ihren guten Ruf in der Fremdenverkehrsregion dort unten auch fürchten. Und da war also keine große Unterstützung angesagt. Teilweise wurden die Zettel sogar abgerissen von den Laternen und das hat den Eltern natürlich sehr wehgetan, die da mehrfach runtergefahren sind, um dann eben in den Folgemonaten nach Dezember rauszukriegen, Raven blieb verschwunden. Was ist mit unserem Sohn?
Und die Mutter hatte mir dann auch erzählt, sie hätten das Auto beschrieben. Ne? Sie war konsterniert wegen der Socke natürlich. Hm. Ne? Wieso ist nur noch diese Socke da? Portemonnaie war ja auch drin. EC-Karte war, glaube ich, auch drin im Auto. Richtig. Das heißt, alles war drin, sogar noch Teile vom Weihnachtspaket, was sie ihrem Sohn gemacht hatte. Ne? Ja. Da hatte sie so ein bisschen Wurst, Schokolade und reingetan. Auch sein Waschzeug war noch drin. Also die Mutter hat sich gefragt, wenn er denn wirklich eine Freundin hätte treffen wollen, weshalb lässt er denn alles im Auto? Und auch in diesem Zustand, ne? Dieser ordentliche Junge.
Alle Gedanken, die sich die Eltern und die Mutter gemacht haben, waren folgerichtig. Und waren auch Gedanken, die sie ja nicht für sich behalten haben, sondern die sie auch den örtlichen Polizeibehörden versucht haben zu vermitteln. Aber da hat man nur abgewiegelt. Da gab es dann halt komische Theorien. Er ist mit einem Mädchen tatsächlich weg oder vielleicht ist er den Berg rauf und feiert jetzt erstmal ein paar Tage irgendwo auf einer Hütte. Also all so ein Quatsch, war richtiger Unsinn dabei. Nichts, womit man wirklich etwas anfangen konnte, was irgendwie logisch geklungen hätte.
Ja, und gleichzeitig gab es auch, das erzählte Herr Vollrath mir, immer wieder Anrufe in dieser Zeit, als sie wiederkamen. Also er ging ran an das Telefon und hörte nur Atmen am anderen Ende der Leitung.
Da gefriert einem das Blut. Ja, ganz, ganz komisch. Das ist bis heute nicht geklärt, wer das war oder welchen Hintergrund das hatte.
Ja.
Also, dass die Vermutung nahe liegt, das könnte der Täter gewesen sein, ist klar, aber beweisen lässt sich das nicht.
Und das haben Sie mir auch damals gesagt, was für einen außerordentlichen Respekt, was für eine Bewunderung Sie haben für die Vollraths. Die Eltern, die sich auf die Suche gemacht haben nach ihrem Sohn, die dort immer wieder hingefahren sind und immer wieder Fragen gestellt haben. Der Vater ist, glaube ich, durch fast ganz Tirol gefahren und hat alle möglichen Leute gefragt, ob sie nicht ihren Sohn gefunden haben oder gesehen haben an irgendwelchen Arbeitsstellen, wo Saisonkräfte zu finden sind. Das heißt, er hat nicht aufgegeben, aber es war keine Spur zu finden.
Und es wären aber Spuren zu finden gewesen. Also zumindest aus manchen der Gespräche hätte sich der Fall ganz schnell aufklären lassen können. Denn sie haben ja mit allen möglichen Leuten, das ist ein kleiner Ort, dieses Zöblen, sie haben mit den Eigentümern der Flegelmühle, die direkt neben dem Skilift war, gesprochen.
Ein Lokal ist das, ne?
Ja, das ist ein Lokal, aber ganz räumlich nah daneben. Und da hätte man Beobachtungen machen können, auch was hören können oder müssen wahrscheinlich in dieser Nacht. Dann haben sie mit Leuten gesprochen, die am Lift arbeiten, unter anderem mit einem, der mit diesem Mark sehr gut bekannt war.
Das heißt, der Vater war auf der Suche, die Mutter hat sich die ganze Zeit Sorgen gemacht, war auch mit dabei, immer wieder, soweit es ging. Sie haben nicht locker gelassen und das ging Monate so.
Ja.
Monate, in denen sie keine Chance hatten, irgendwie Informationen auch von der österreichischen Polizei zu bekommen.
Das ging im Prinzip wieder dann bis zum Juni so.
Wie geht man eigentlich vor, ne? Wenn der Sohn ist ja in Österreich verschwunden, ist auch eine deutsche Polizeistelle dann mit zuständig oder wie ist das dann geregelt?
Nee, solange das jetzt kein Todesermittlungsverfahren ist, man hat ja keine Leiche gehabt, ist das jetzt keine Zuständigkeit, die in Deutschland begründbar wäre, sondern das ist dann tatsächlich in den Händen der österreichischen Polizei geblieben erstmal.
Das heißt, die Eltern hatten überhaupt keine Ansprechpartner. Sie kennen sich nicht aus in Österreich, kennen die Leute nicht, kennen auch natürlich nicht die Gepflogenheiten und die behördlichen Strukturen und Maßnahmen. Die sind aufgeschmissen in dieser Zeit.
Ja, die waren da ganz allein. Die waren da ganz allein. Die haben sich allein durchgekämpft durch diese Monate. Da kam ja erst ein neuer Impuls rein, als dann die traurige Wahrheit letztendlich ja, im Juni.
Ja, die traurige Wahrheit, Sie sprechen es an. Es gab dann Anfang oder Mitte Mai fing es an, dass die Bergwacht und Feuerwehrkräfte in diesem kleinen Dorf Zöblen im Tannheimer Tal angefangen haben, so ein bisschen Flussbette zu reinigen, den ganzen Müll des Winters wegzuschaffen. Und da sind sie nicht weit von der Brücke an der Bundesstraße 199. Da finden sie so im Geröll von dem ausgetrockneten Bachbett eine Jacke und eine Klappmatratze. Und die sind völlig durchnässt. Werfen sie erstmal zum anderen Müll und ein Traktor fährt das weg. Und hätten das alles auch fast vergessen, diese Fundstücke. Und dann, wie sie sagen, im Juni sind zwei Wanderer, ein Ehepaar aus Jülich, ist auf Wanderung und geht an dieser Stelle lang und sieht so eine gewaltige Wolke von tausenden Fliegen.
So hat mir der Mann das geschildert auch, ja.
Was sagt er ihnen?
Ja, die sind lang gegangen und die sind halt, er hat nur einen Blick geworfen über diese Steinmauer runter in das Bachbett. Weshalb er da runter geschaut hat, weiß er gar nicht mehr genau. Aber in dem Augenblick hat er dann so diese Myriaden von Fliegen gesehen. Und da war ihm klar, da ist irgendetwas. Und dann hat er halt den Weg ein Stück runtergesucht, ist ein bisschen näher rangegangen, hat dann gesehen, dass da offensichtlich ein Leichnam liegt und hat dementsprechend dann die Polizei alarmiert.
Das heißt, ein Leichnam wurde gefunden. Zu dem Zeitpunkt weiß man natürlich nicht, wo um welche Person es sich handelt. Es kommt dann zu einer DNA-Untersuchung. Ein Gerichtsmediziner obduziert die Leiche. Und dieser Gerichtsmediziner, ein Mann von großem Renommee in Österreich, schreitet zur Tat.
Professor R. aus Innsbruck, eine Institution seiner Zeit, aber jemand, von dem wir im Nachhinein wissen, dass er sehr viele Kunstfehler gemacht haben soll.
Und von einem reden wir jetzt. Ich kann mal kurz ein paar Zitate vorlesen aus seinem Obduktionsbericht. Vielleicht fällt Ihnen da noch Näheres dann dazu ein. Sie erinnern sich noch an Näheres von früher. Also er vermerkt, dass vor ihm ein jüngerer Europäer Mann läge, circa 1,76 Meter groß, durch Fäulnis- und Autolyseveränderung sowie Tierfraß hochgradig verändert und nur mehr teilweise vorhanden. Und er fände keine knöchernen Verletzungen, die zu Lebzeiten entstanden wären. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Zitat, auch für den späteren Fall. Die Todesursache, stellt er fest, die sei nicht genau zu bestimmen, weil die inneren Organe fehlten. Es gebe aber, und das steht auch in dem Obduktionsbericht drin, keine Hinweise auf Fremdverschulden.
Ja, so liest sich das.
Ne? Gleichzeitig hat er dann noch eine chemisch-toxologische Untersuchung durchgeführt, ein Alkoholgehalt von 0,8 Promille festgestellt und auch Kleidung wurde ja natürlich noch gefunden und das sei nur noch Fetzen, ne? So ein Leib-Unterleibchen, ein graues Nike-T-Shirt und eine lange Unterhose. Und die Kleidungsstücke, die werden bezeichnenderweise nicht aufgenommen als Asservate, sondern die werden vernichtet. Wieso? Wieso passiert sowas bei so einem ungeklärten Todesfall?
Das ist unentschuldbar. Ich kann Ihnen das nicht sagen, wieso das passiert ist. Ich kann nur sagen, es ist in der Konsequenz unentschuldbar. Dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung. Das widerspricht jedem gebotenen kriminalistischen Vorgehen. Und wir haben das natürlich auch aufs Schärfste gerügt, aber das Beweismittel war verloren. Bis auf ein Foto, das davon existierte. Das war immerhin Gott sei Dank vorhanden. Ein Foto dieses Leibchens. Und das brauchten wir nachher auch. Das wurde später nochmal bedeutsam.
Das heißt, die Leiche war obduziert. Später gab es dann einen DNA-Test und die Wahrheit kommt dann leider raus.
Leider war dann 4 Wochen nach dem Fund die Gewissheit für Vollraths schwarz auf weiß im Briefkasten. Ja, es war so. Es ist ihr Sohn gewesen. Und Marion Vollrath, ich habe sie heute nochmal gesprochen, um das auch nochmal ein bisschen aufzufrischen, meine Erinnerung. Sie sagt, das waren die schlimmsten 4 Wochen unseres Lebens. Dieses Warten von dem Fund der Leiche bis zur Gewissheit, das ist unser Sohn, der da unten liegt oder lag.
Und nach der Beerdigung, da erinnere ich mich auch dran, dass die Vollraths mir das erzählt haben, war es ihnen wichtig, an den Ort zu fahren, wo ihr Sohn gefunden wurde.
Ja, sie waren da, sie haben da ein Holzkreuz aufgestellt. Sie wollten aber nicht nur trauern, sondern sie wollten auch schauen, wie sieht es da aus und ist da möglicherweise noch was zu finden? Kann man da noch irgendwas, welche Schlussfolgerungen ziehen, was passiert ist? Und es ist dann tatsächlich so, als sie da waren, da ist dem Günther Vollrath, dem hat er damals aber keine Bedeutung beigemessen, sogar noch ein Badezimmerteppich aufgefallen, der da im Bachbett lag, der offensichtlich bei diesen Reinigungsmaßnahmen liegen gelassen wurde, warum auch immer. Ich frage mich halt, wie reinigen die?
Ja.
Na, wenn sowas dann liegen bleibt, aber das lag eben noch da, aber er hat es dann auch liegen lassen, weil er zu dem Zeitpunkt diesem Badezimmerteppich noch keine Bedeutung gegeben hat.
Und er hat noch weiter gefragt, ne? Er war auch nochmal bei diesem Lokal, bei der Flegelmühle und hat auch nochmal nach dem Auto gefragt und dann sagte die Wirtin, ja, solange Raven gelebt hat, da stand das Auto immer direkt bei uns vorne auf dem Parkplatz und nicht hinten beim Lift. Das heißt, das sind alles so Aussagen gewesen, die das Kopfkino bei den Eltern natürlich in Gang setzen, ne? Und zwar ein ganz schreckliches Kopfkino.
Ja, natürlich. Ob das jetzt ein Versprecher dieser Wirtin war oder ob sie tatsächlich mehr wusste, das lässt sich im Nachhinein schlecht beurteilen. Aber richtig ist, dass jede Information, jedes Versatzstück natürlich einen Denkprozess in Gang bringt und dass der Kopf der Vollraths, die waren rast- und ruhelos, überhaupt nicht mehr stillgestanden hat, dass sie in alle Richtungen gedacht und spekuliert haben, natürlich auch, um dann Thesen herauszuarbeiten. Sie sind dann ja auch nochmal runtergefahren, also sie waren ja mehrfach unten und haben auch nochmal mit dem Mark gesprochen. Ja, sie haben versucht, jeden Stein umzudrehen und das hat sich ja dann auch für sie irgendwann gelohnt, Gott sei Dank.
Vorher kann man aber eins sagen, dass die Ermittlungsbehörden in diesem Fall in Österreich den Fall schnell behandeln wollten und schnell zu den Akten legen wollten.
Das Verfahren wurde dann ganz schnell geschlossen, das Todesermittlungsverfahren. Ja. Auf Grundlage des Gutachtens von Professor R. aus Innsbruck hieß es dann eben, ja, Fremdverschulden, also es ist nicht wahrscheinlich. Also das heißt, man hatte diese These, er sei nachts da betrunken, weil er diese 0,8 Promille Blutalkohol hatte, die man noch nachweisen konnte. Er sei dann wohl betrunken nachts losgelaufen. Er habe kein Kälteempfinden gehabt, wie das bei Betrunkenen so der Fall sei. Sich dann mit seiner Matratze irgendwo hingelegt, eben in dieses Bachbett. Und das war so absurd. Also das war so absurd, diese These. Weil man muss dazu sagen, man hat bei der Leiche auch keine Schuhe gefunden. Ne, die hätten ja, wie sollten die Schuhe zum Beispiel weggekommen sein? Aber einen Socken findet man im Auto und einen Socken noch beim Leichnam. Das hatte ich jetzt noch vergessen zu sagen. Also das schrie förmlich danach, dass hier jemand Drittes oder eine andere Person Verantwortung für den Tod haben könnte und dass das eben nicht so ist, dass er da betrunken losgelaufen ist und erfroren.
Ja, Sie haben das eben schon skizziert, das waren die Ermittlungsergebnisse. Ich habe die hier gerade vor mir liegen, den Abschlussbericht von damals des Landeskriminalamts in Innsbruck. Das ist aus dem September 2006, den legen die vor. Ich lese ein paar Passagen nur mal kurz vor, weil ich es so erschütternd finde, dass diese Konklusion gezogen wurde und auch noch verschriftlicht wurde, weil, wie Sie ja zu Recht sagen, jeder gesunde Menschenverstand in Zweifel gerät, in Schleudern gerät bei diesen Sätzen. Also ich zitiere, nach hierortiger Erfahrung ist es am wahrscheinlichsten, dass Raven Vollrath, warum auch immer, die Unterkunft in Zöblen in den frühen Morgenstunden des 24.12.2005 verlassen hatte. Vermutlich, weil er irgendwo schlafen wollte, nahm er auch die Matratze mit. Dann dürfte er zu Fuß auf der Bundesstraße in Richtung Deutschland gegangen sein. Die von der Unterkunft ca. 2,4 Kilometer entfernte Brücke ist zu Fuß gut erreichbar. Sie haben ja schon erwähnt, wie die Witterungsbedingungen waren. Dort dürfte er, um vor Wind und Kälte geschützt zu sein, unter der Brücke im Bachbett Unterschlupf gesucht haben. Unter Beeinträchtigung von Alkohol und Kälte dürfte Raven Vollrath vermutlich erfroren sein. In der Nacht vom 24.12.2005 um 1 Uhr hatte es bei dem rund 200 Meter tiefer liegenden nächstgelegenen Messpunkt in Oberstdorf minus 6 Grad Celsius und um 7 Uhr minus 6,4 Grad Celsius. Die Schneehöhe durfte an die 50 Zentimeter betragen haben. Für die These spricht auch die abgelegte Kleidung, ein Phänomen, das sich Leute erfahrungsgemäß vor Eintritt des Erfrierungstodes wegen eines vermeintlichen Hitzegefühls entkleiden.
Ja, das ist paradox. Das ist einfach nicht zu fassen, dass man sich tatsächlich traut, zu so einem Schluss zu kommen. Da fällt mir nur dieser Sinnspruch ein, so schloss er messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Hm?
Ja.
Das wollte man offensichtlich nicht, dass hier ein Gewaltverbrechen Grundlage für diesen Leichenfund war, aus welchen Gründen auch immer. Viel Arbeit, der Tourismus, der auf dem Spiel steht. Da mögen einige Faktoren eine Rolle gespielt haben. Fakt ist jedenfalls, dass den Vollraths mit dieser Bewertung natürlich die Luft nochmal so richtig abgeschnürt wurde.
Ja. Yeah. Sie haben nochmal, also die Vollraths haben nochmal eine Dienstaufsichtsbeschwerde abgeschickt an das Bundeskriminalamt und auch nochmal geschrieben, selbst wenn Raven an diesem Abend die Unterkunft verlassen hätte, dann gehe er doch nicht mit einer Matratze unterm Arm 2,5 Kilometer in dieser Kälte ohne Schuhe, mit nur einem Socken bekleidet, dorthin.
Genau.
Das ist also die Situation, in der die Vollraths sind, und hier schließt sich der Kreis zu unserem Gesprächsanfang. In dieser Situation wenden sich die Vollraths an Sie.
Genau, die kamen dann einfach nicht mehr weiter. Sie hatten noch einen Anwalt in Österreich, der hatte seine Sorglosigkeit, mit der er den Fall bearbeitet hat, auch noch schriftlich in einem Brief an Vollraths durchblicken lassen, indem er formulierte, nach all dem lässt sich nicht feststellen, dass am Boot ihres Sohnes eine andere Person ursächlich beteiligt war. Am Boot ihres, also na, das ist nur so ein kleiner Lapsus linguae, aber es lässt tief blicken, wie der Kollege, mit welcher Ernsthaftigkeit er die Interessen der Vollraths da vertreten hat.
Ja, und Sie sitzen mit denen, Sie gehen dann ja in die Kantine noch, ne, und hören sich genau die Geschichte an. Ihnen ist sofort klar, das hier ist ein ernster Fall, den gucke ich mir genauer an. Wie sind Sie vorgegangen dann?
Ich habe versucht, zweigleisig zu fahren. Ich habe zunächst die Staatsanwaltschaft, die in Österreich damit befasst war, kontaktiert und habe gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Was ist da an Ermittlungsschritten noch angedacht? Da hieß es, da ist überhaupt nichts angedacht, weil der Fall ist abgeschlossen. Und daraufhin habe ich den Fall dann auch bei der Staatsanwaltschaft Erfurt noch anhängig gemacht. Das war jetzt ein Todesermittlungsverfahren, in dem dann eben auch zuständig die deutsche Staatsanwaltschaft wird. Das war in dem Fall die Staatsanwaltschaft Erfurt. Und habe die aufgefordert, weitere Ermittlungen vorzunehmen und Druck auf die Österreicher zu machen. Bei denen habe ich natürlich auch schriftsätzlich und in Telefonaten mit einem wirklich sehr sturen und abweisenden Staatsanwalt versucht, Verständnis dafür zu gewinnen, dass das nicht das Ende der Ermittlungen gewesen sein kann bei dieser abstrusen These, die Sie ja gerade hier auch vorgelesen haben. Der war aber völlig unzugänglich. Der hat sich da ganz unflexibel gezeigt. Und in Erfurt, der Staatsanwalt, der sagte auch, ja, wenn die Österreicher das so bewerten, die sind näher dran, die werden schon wissen, welche Schlüsse zu ziehen sind. Wir beobachten erstmal nur, was die machen. Da habe ich gesagt, ja, die haben das Verfahren eingestellt. Ja, da können wir auch nichts mehr machen. Dann werden wir es bei uns bald auch einstellen. Und im Zuge dessen ist dann ja noch ein weiterer Mitstreiter ins Boot gekommen, nämlich der Journalist Zoran Dobrich. Und dann haben wir gemeinsam versucht, den Druck auch über die Medien, weil Zoran Dobrich ein renommierter Journalist in Österreich ist.
In Österreich, genau. An denen hatten sich die Eltern auch gewandt. Also muss man sagen, die Eltern haben ja alles versucht. Die haben alle möglichen Redaktionen angeschrieben.
Ja.
Ob jetzt Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Fernsehen. Und Herr Drobitsch hat sich drum gekümmert. Ne? Der hat reagiert. Der war der Einzige, glaube ich, ja, wie die Eltern mir sagten, der reagiert hat. Weil, wie sie ja auch schon skizziert haben, man vorschnell immer denkt, dass nur Querulanten sich dann über irgendwelche Urteile oder nicht agieren der Polizei beschweren. Aber keiner genau hingeguckt hat, was die Vollrats denn da in ihren E-Mails und ihren Schriften, Briefen an die Redaktion geschrieben haben. Aber der Herr Dobrich hat reagiert und er hat Druck gemacht. Ne?
Genau, der hat bei der Sendung Thema, hat er dieses Thema aufgearbeitet. Er hat den leitenden Staatsanwalt, der für die Einstellung des Verfahrens in Österreich verantwortlich war, konfrontiert mit diesen Widersprüchen, dass man sich das nicht erklären kann, wie man ein Verfahren einstellt, wenn beispielsweise der eine Socken am Leichnam ist, der andere im Auto und die ganzen Merkwürdigkeiten. Und ich habe dann im Konkreten die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, was nämlich auf jeden Fall noch gemacht werden kann und gemacht werden muss, nämlich eine Vernehmung der Mutter dieses Mark, der polizeilich vernommen war, aber der hatte in seiner Vernehmung auch Widersprüche drin, die so gar nicht mit den räumlichen Gegebenheiten in der Mühle in Einklang zu bringen waren. Und da war mir schon klar, der lügt. Und dann war halt.
Was hat er denn gesagt? Wissen Sie das noch, was er?
Ja, das weiß ich schon. Der hat zum Beispiel gesagt, dass er und der Raven oben in der ersten Etage geschlafen hätten und die Mutter in einem Raum unten. Aber wir wussten aus der Akte, dass es nur einen Raum gab, also nämlich die Treppe hoch und unten nur ein kleines Bad war. Und dann habe ich mich halt gefragt, weshalb sagt er das denn? Und da lag relativ klar auf der Hand, dass der seine Mutter da raushalten wollte und verhindern wollte, dass die Mutter nochmal gefragt wird, weil die ja dann mutmaßlich nichts mitbekommen hat, wenn sie in einem unteren Raum gewesen ist. Das wollte er den österreichischen Polizeibehörden suggerieren, die allerdings auch in der Mühle waren und einen Lageplan der Mühle zur Akte gebracht hatten, beziehungsweise eine Innenraumskizze, sodass denen auch klar sein musste, das ist eine Lüge, dass die Mutter unten war und nichts hat mitbekommen können. Und das war so ein grober Schnitzer auch bei den Ermittlungen, dass ich dann wirklich auch sagen konnte, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ihr müsst den Markt nochmal nachvernehmen. Und warum, um Gottes Willen, habt ihr die Mutter noch nicht vernommen? Die müsst ihr auch vernehmen.
Also das ist wirklich erstaunlich, muss man sagen, dass die Mutter so oder so nicht vernommen wurde, oder?
Ja, es ist ja nicht viel an Zeugen da gewesen, aber das war ja nun eine potenzielle Zeugin,
ja,
die dazu hätte beitragen können, was aufzuklären, was passiert ist. Ja. Oder ob das denn stimmt, dass der wirklich mitten in der Nacht aufgebrochen ist mit einer Matratze. Ja.
Das heißt, Sie regen an, jetzt diese Vernehmung durchzuführen. Wie reagieren die Behörden?
Ja, die haben dann widerwillig eingelenkt. Also es war der mediale Druck durch Herrn Dobrich verursacht und dann eben auch die Argumente, die ich dazu beitragen konnte auf juristischer Ebene. Und dann ist tatsächlich ein Rechtshilfeersuchen, die Akte ist wieder aufgemacht worden in Österreich, ein Rechtshilfeersuchen gestellt worden von Österreich, die Mutter, die ja in Deutschland lebte, zu vernehmen. Und das ist dann in Deutschland aber mit der Staatsanwaltschaft Erfurt erstmal monatelang liegen geblieben, nicht bearbeitet worden.
Warum?
Na, einfach so.
Okay.
Fragen Sie nicht, wie es bei der deutschen Justiz aussieht. Das hat sich, also da sind die auch nicht anders als die Österreicher vielleicht alles komplett überlassen. Ja. Ob das jetzt Faulheit oder Knappheit an Kapazitäten, Ressourcen war, das kann ich nicht sagen. Die Akte blieb auf jeden Fall monatelang liegen, ohne dass dieses Rechtshilfeersuchen in die Tat umgesetzt wurde, nämlich die Mutter zu vernehmen. Und das ist natürlich dumm, weil logischerweise mit Zeitablauf auch die Erinnerungen immer schwächer werden. Zeugen können versterben, aber in dem Fall war das Gott sei Dank nicht so. Es ist ja irgendwann dazu gekommen, dass die tatsächlich noch vernommen worden ist.
Ja, Sie haben immer wieder genervt, auch in Deutschland. Ne? Sie haben dann Suchen um Sachstandsermittlung, wie es im juristischen Deutsch heißt, gestellt. Sie haben Anträge, Dienstaufsichtsbeschwerden, Sie haben alles versucht in dieser ganzen Zeit.
Ja, ich habe die Akte gar nicht mehr vom Tisch gelegt. Normalerweise haben wir so ein System, wonach eine Akte, wenn man sie bearbeitet hat, erstmal eine Wiedervorlagefrist bekommt und innerhalb dieser Frist wird sie dann wieder vorgelegt. Also schreibt dann die Akte rein, wieder vorlegen in 3 Wochen. Aber bei der Akte war es anders. Die habe ich wirklich auf meinem Schreibtisch liegen lassen, dass sie mich jeden Tag, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, erinnert, da ist noch eine Rechnung offen. Und du musst jetzt einfach weiter nerven, weil wenn du die Akte jetzt wieder für 3 Wochen in den Schrank tust, ja, dann machst du es nicht anders als die.
Ist Ihnen so ein Unwille zu ermitteln schon einmal untergekommen in Ihrer Laufbahn als Anwalt?
Nein, das ist einzigartig. Also mir fällt da nichts ein, also was irgendwie vergleichbar wäre. Es ist manchmal schwierig, tatsächlich Ermittler zum Ermitteln zu bringen, wenn man sich vorschnell auf eine These festgelegt hat. Geht man davon nicht gerne runter. Aber wenn die Faktenlage so ist wie in diesem Fall Raben Vollrath, dann ist das normalerweise nicht so, dass Mordkommissionen phlegmatisch sind oder die Staatsanwälte sich nicht bewegen. Normalerweise in einem Tötungsverfahren sind bei allen Beteiligten, ob das jetzt am Anfang die Ermittler sind, ob das später im Prozess der Staatsanwalt oder die Verteidiger oder die Richter sind, da sind alle Antennen aufgestellt. Das sind die Verfahren, die normalerweise, weil es so wichtig ist, es geht ja um Menschenleben oder zumindest den Respekt, den man einem getöteten Menschen schuldet, geht einfach darum, dass man das würdig abschließt und da sind alle Antennen auf Empfang und da wird normalerweise akribisch und konzentriert und auch wenn es die Arbeitsbelastung zulässt, maximal schnell gearbeitet. So einen Skandal wie diesen, den sucht man, glaube ich, lange. Ich will nicht sagen, das ist einzigartig, aber das war schon krass.
Das muss ja auch nervenaufreibend gewesen sein für Sie alle, für Sie als Anwalt natürlich, dann für die Vollraths als Eltern und gleichzeitig auch für den Journalisten Herrn Dobritsch. Sie drei Parteien, nenne ich das jetzt mal, sind auch ein bisschen zusammengewachsen in dieser Zeit, oder?
Ja, wir sind richtig gut befreundet. Also ich telefoniere noch regelmäßig mit den Vollraths. Ich gehe sie mindestens 1-2 Mal im Jahr besuchen und der Zoran kommt dann, wenn es passt, dazu. Und dann reden wir natürlich über diesen Fall, aber nicht ausschließlich, sondern wir reden über das, was man unter Freunden auch so bespricht. Also wie es uns geht, was wir sonst so machen. Gott sei Dank haben sie auch noch andere Themen. Es ist nicht so, dass sie über dieser Geschichte in die Bitternis gefallen wären und keinen Spaß mehr am Leben hätten. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall.
Ja, in dieser Zeit war es aber so, dass sie wahrscheinlich immer ein heißes Telefon untereinander hatten.
Ja, das war sehr intensiv. Also, das ging ja das ganze Jahr 2007 so. Ja, das ganze Jahr 2007 bestand ja im Prinzip nur aus Bohren und Versuchen, weil dass da wieder Bewegung reinkommt. Die kam ja dann auch rein, aber dann blieb die Akte leider, nachdem dieses Rechtshilfeersuchen, die Mutter zu vernehmen, endlich auf dem Weg war, monatelang liegen. Aber Anfang Februar 2008 kam es ja dann zu der Vernehmung der Mutter.
Was war denn die Mutter für eine Person? Wie würden Sie die beschreiben?
Eine problematische Biografie hatte sie in jedem Fall. Sie hatte es nicht leicht. Eine Frau, die im Leben, glaube ich, auch nicht gut behandelt wurde oft, auch von ihren Männern nicht gut behandelt, die letztlich auch psychische Probleme zu bearbeiten und zu bewältigen hatte und die zumindest in der damaligen Zeit auch dem Alkohol sehr stark zugeneigt war. Sie hatte wohl schon auch mehrere Selbstmordversuche hinter sich, also schon ja eine problembehaftete Persönlichkeit.
Und Ihr Sohn, der Marc, wie würden Sie den beschreiben?
Den habe ich ja später erst im Prozess leibhaftig kennengelernt. Ich würde ihn als gefühlslos und empathielos bezeichnen.
Sie haben es gesagt, im Februar 2008 findet endlich das Gespräch statt, die Vernehmung der Mutter. Endlich.
Ja.
Und das passiert in Kempten, weil sie wohnt dort im Allgäu. Und sie erzählt, oder beziehungsweise ihr wird die Aussage des Sohns vorgelesen. Ihr Sohn Marc hat gesagt, dass sie nochmal von Zöblen nach Tannheim zum Einkaufen gefahren sind am Abend von Ravens Verschwinden. Dann seien sie trinken gegangen im Hofbräuhaus in Tannheim und hätten dort Bier getrunken. Dann weiter in eine andere Kneipe, Route 66, jeder 2 Bier und Tequila. Also sie hätten ordentlich getrunken. Später noch eine andere Bar und dann war die Aussage des Sohnes, dass er sagte, irgendwann in der Nacht oder am frühen Morgen ist der Raven mit dem Auto weggefahren. Ich habe nur noch das Auto gehört oder ne, wie er die Treppe runter ist, weiß ich nicht, so frühen Morgen. Und mit dieser Aussage wird die Mutter ja konfrontiert. Und die Mutter sagt, sie wisse jetzt auch nichts und könne jetzt auch nichts weiter sagen und ist die ganze Zeit so ein bisschen fahrig, wirkt sie, emotional auch sehr angegriffen. Und sie wird immer härter und immer weiter befragt, immer nach weiteren Einzelheiten, dass sie sich endlich erinnern solle, was denn in jener Nacht passiert ist. Und sagt auch nochmal, es kann doch nicht sein, dass er 2,4 Kilometer zu Fuß ginge mit einer Matratze und wie würde das denn passen, dass sie das Auto gehört haben und so weiter. Und dann platzt es aus ihr raus, oder? In dieser Vernehmung.
Ja, offensichtlich ist das fast dann zum Überlaufen gebracht worden. Sie konnte dem inneren Druck nicht mehr standhalten und hat gesagt, ich glaube, es war der Satz, der Mark hat den Raven erstochen. Und ja, das war, soweit ich mich erinnern kann, am 19. Februar 2008. Und es gibt ja so Momente im Leben, die kennen wir alle, wo etwas ganz Furchtbares oder was ganz Schönes passiert. Und wir erinnern uns immer daran, wo sind wir da gerade gewesen oder was haben wir gemacht. Und das war für mich irgendwie auch so ein emotional bedeutender Moment, dass ich mich wirklich genau daran erinnere, wo bin ich damals auf der Autobahn gerade gefahren, als das Autotelefon ging, mein Büro rief an und meine Mitarbeiterin Heike hat mir gesagt, gerade rief die Kripo an und die S-Punkt hat gestanden, der Marco hat den Raven umgebracht. Also da schien sich die Welt für eine Minute so nicht mehr zu drehen.
Ja, das heißt, es gibt ein Geständnis.
Es gab ein Geständnis. Ja, und am gleichen Tag ist der Marco verhaftet worden, kam in Untersuchungshaft. Das war die Konsequenz dieses Geständnisses.
Das heißt, für Sie als Anwalt schon ein erster Schritt oder ist man noch zögerlich? Hat man noch Angst, dass es für einen Prozess nicht reichen würde oder wie ist so denn der Gedankengang im Kopf eines Anwalts in diesem Moment?
Ja, als Anwalt weiß ich natürlich, die Qualität einer solchen Zeugenaussage einzuschätzen. Das Problem war die psychische Besonderheit, dass diese Frau schon Selbstmordversuche gemacht hatte, dass sie Alkoholikerin war. Das ist ein gefundenes Fressen für Verteidiger, sodass man eigentlich davon ausgehen musste, dass die Verteidiger, die sich für den Marco bestellen würden, genau das angreifen, die Glaubwürdigkeit der Mutter angreifen würden, die Substanz der Aussagen, sodass klar war, wenn da jetzt nicht noch weitere Beweismittel dazukommen, die das erhärten und diese Beschuldigung bestätigen, dass es dann eng werden könnte in einem Strafprozess.
Ja, es kommt aber zu diesem Prozess und Sie sehen da, das haben Sie ja eben schon gesagt, Sie sehen dann den Beschuldigten das erste Mal und er wirkt eiskalt im Gerichtssaal.
Auf mich wirkt er so. Es ist also allerdings dann noch ein Prozess gewesen, der über 13 Tage ging, sodass man reichlich Gelegenheit hatte, sein Gegenüber oder seine Gegenüber zu beobachten und Schlüsse zu ziehen aus dem Verhalten. Er hat oft gegrinst, er hat eigentlich nie gerührt gewirkt oder angefasst, auch als ganz schlimme Details und Beweismittel in diesem Prozess besprochen wurden, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, da hat er einfach nichts gezeigt, was darauf schließen ließ, dass er bereut. Er hat sich aber auch nicht zur Sache eingelassen. Das heißt, er hat ja keine Aussage gemacht, sondern hat geschwiegen, was sein gutes Recht ist. Und wahrscheinlich aus seiner Sicht oder die der Verteidiger auch die richtige Verteidigungsstrategie war, wenn er nicht bestraft werden möchte.
Und die Strategie war auch, dass die Mutter, also Frau S., nicht redete, oder?
Das war leider dann auch noch offensichtlich von der Verteidigung so eingestielt worden, dass die Mutter, die ja ein Auskunftsverweigerungsrecht hat, weil das Verfahren ihren Sohn betrifft, im Prozess dann doch recht überraschend keine Aussage mehr machte, sodass die Aussage, die sie damals gemacht hatte, jetzt nur noch in schriftlicher Form existierte, aber nicht mehr hinterfragbar war. Also man konnte sie jetzt zu Details nicht mehr selbst befragen und das ist ein großes Manko, weil das Gericht natürlich die Pflicht hat, eine solche Aussage auf ihre Glaubhaftigkeit hin zu überprüfen. Und wenn man weitere Beweismittel nicht hat, dann ist das schwierig, wenn die Mutter nichts mehr sagt. Also das war schon ein Schlag in die Magengrube zu Beginn dieses Prozesses für Vollraths und mich.
Wie sind Sie dann vorgegangen?
Ja, wir hatten schon vor dem Prozess überlegt, welche alternativen Strategien wir noch haben, außer jetzt strafprozessual einfach ganz normal versuchen, mit Befragung und so weiter im Prozess weiterzukommen. Und Marion Vollrath hatte die gute Idee, den recht renommierten Biologen, Kriminalbiologen Dr. Benecke mal um Rat zu fragen. Bei dem waren wir dann im Juni 2018 im Gespräch, also Vollraths und ich. Und Konsequenz dieses Gesprächs war, dass wir dann nochmal nach Österreich auch gefahren sind.
Was haben Sie mit ihm besprochen, das Gespräch? Wie kam jetzt Frau Vollrath gerade auf Herrn Benecke? Was war Ihre Idee genau?
Naja, Ihre Idee war schon auch zu fragen, ob man nicht nochmal nach Spuren suchen kann in der Hütte. Möglicherweise dann eben da auch noch Blutspuren findet. Denn so wie ermittelt wurde, war ja klar, da ist möglicherweise noch was zu holen. Und das hat Herr Dr. Benecke dann auch geraten. Er hat gesagt, ja, machen Sie das, versuchen Sie da nochmal hinzugehen und schauen Sie sich den Bodenbelag an. Wir sind dann da hingefahren im Juli mit dem Zoran Dobritsch, dem Journalisten, und haben dann da selbstständig, das war eigentlich ein Einbruch, war so ein bisschen illegal in dieser Hütte, haben uns da bewegt, wurden wir auch noch dabei, die sollte eh abgerissen werden, deswegen war so das Unrechtsbewusstsein bei mir nicht besonders groß, aber da haben wir dann mit einem Stemmeisen Bodenbretter, die verfärbt waren, was aussah wie Blutflecke, die eingetrocknet waren, entfernt. Wir haben dann nach dem Messer gesucht, weil Frau S., also die Mutter vom Marc, gesagt hat, der hat das Messer da wahrscheinlich irgendwo weggeworfen. Wir haben also das Messer noch gesucht, aber nicht gefunden leider. Und das Wichtigste, was der Herr Benecke uns halt geraten hat, war, ja, stellen Sie einen Antrag auf Exhumierung. Raven war ja in Ilmenau wieder bestattet worden. Und lassen Sie nochmal aus der Erde holen und untersuchen. Und das ist genau, genau weiß ich nicht, das ist einige Wochen vor dem Prozessbeginn passiert. Auf meinen Antrag hin, das hat die Staatsanwaltschaft auch nicht selbst gemacht, auf meinen Antrag hin hat man ihn dann eben tatsächlich exhumiert. Das war am 1.10.2008. Der Prozess hatte ein paar Tage vorher begonnen. Und dann musste man auf das Ergebnis halt warten, wie das so ist. Ergibt jetzt die Untersuchung der Rechtsmedizin in Jena. In der Zeit lief der Prozess.
Das ist den Eltern wahrscheinlich nicht einfach gefallen, diese Entscheidung zu fällen, ihren Sohn exhumieren zu lassen.
Furchtbar, also furchtbar, das mag man sich gar nicht vorstellen. Ich habe sogar noch gesagt, überlegt euch das gut. Ich weiß nicht, ja, ob der zu erzielende Erfolg euren Schmerz aufwiegen oder überwiegen kann. Sie haben gesagt, wir machen das jetzt trotzdem. Wir sind bisher alle Schritte gegangen, auch diesen. Und es war auch gut, dass sie das dann entschieden haben, das so zu tun. Weil ohne diesen Mut, auch in dem Punkt, wäre der Prozess nachher nicht so ausgegangen, wie er ausgegangen ist.
Sie haben ja eben schon angedeutet, parallel lief dieser Prozess. Was gab es noch für Erkenntnisse im Prozess, während Sie auf das Ergebnis der Exhumierung warteten?
Naja, wir haben halt versucht, alle möglichen Zeugen und Beweismittel, die aus unserer Sicht nahegelegt haben, dass der Marc der Täter ist, daran zu fahren. Aber da war jetzt auch nicht sehr viel Handfestes bei. Das waren dann beispielsweise Zeugen, Sie müssen sich dieses kleine Detail, darf ich vielleicht noch erzählen, mal diese Skrupellosigkeit vorstellen. Der Täter hatte sich mit einem Auto festgefahren, wurde von einem Bauern rausgezogen in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember. Auf dem Weg vom Tannheimer Tal über die Grenze, gerade in Deutschland drüben, da war seine Mutter Beifahrerin. Und dieser Bauer wurde beispielsweise befragt zu den Umständen, was er damals bemerkt hat. Denn der Bauer wusste ja ein grausiges Detail nicht, das aber eben Fakt war. Und dass die beiden, die da am Steuer und am Beifahrersitz saßen, genau wussten.
Ja. Das Ergebnis der Exhumierung tritt dann ein?
Das Ergebnis der Exhumierung tritt ein. Und mir hatte vorher schon ein Vögelchen gezwitschert, dass das ganze Verfahren auf einen Freispruch hinauslaufen würde. Das heißt, die Zwischenberatungen der Kammer, das sind die Richter, also die Berufsrichter und die Schöffen, die sind normalerweise geheim, das ist schwierig dran zu kommen. Aber ich hatte jemanden, der offensichtlich über ein Leck da die Zwischenberatung kannte und mir gesagt hat, das sieht nicht gut aus. Und dann kam kurz vor Ende des Verfahrens, der Schließung der Beweisaufnahme, eben das Gutachtenergebnis aus Jena. Und das hat dem Ganzen dann wieder eine ganz andere Wendung, nämlich im Sinne dessen, was wir anstreben, nämlich eine Verurteilung von Mark wegen Mordes oder Totschlag gegeben.
Was stand in diesem Gutachten?
Ja, in dem Gutachten stand drin, dass bei der Untersuchung der Knochen Verletzungen an der 7. Rippe links gefunden wurden, die offensichtlich durch einen spitzen Gegenstand hervorgerufen wurden und dass zwei Verletzungen, Impressionen des Brustbeins, die waren auch fotografisch gesichert, entdeckt werden konnten, die ebenfalls aussahen wie Messerstiche, sodass man nun also tatsächlich davon ausgehen konnte, dass Raben durch Messerstiche umgebracht wurde. Und das korrespondierte dann auch mit dem Foto dieses Hemdchens, das bei der Leiche gefunden wurde, das verbrannt war, aber wo man eine dreieckige Stoffverletzung sehen konnte, die genauso imponierte wie ein Messereinstich normalerweise imponiert.
Das heißt, Totschlag. Wie haben Sie dann im Gericht darauf reagiert, als es dann um das Urteil ging?
Naja, in dem Augenblick war klar, dass die Verteidigung schlechte Karten hatte. Das Blatt hatte sich komplett gewendet. Dann ging es halt nur noch darum, für Vollraths eine möglichst akzeptable Strafe zu erreichen. Dass jetzt dann eine Verurteilung wegen Totschlags erfolgen würde, war klar. Die Beweissituation war jetzt gegen den Angeklagten gerichtet. Und ich habe dann, ja, wurde ja Jugendstrafrecht angewandt, da ist die Höchststrafe damals 10 Jahre gewesen. Habe dann natürlich versucht, dass da möglichst viel rauskommt, damit Vollraths besser mit dem Urteil leben können. Und der Angeklagte ist dann nachher zu 8 Jahren Jugendstrafe verurteilt worden.
Eine Frage, das weiß ich, hat Frau Vollrath auch nach diesem Urteil die ganze Zeit beschäftigt. Und die Frage ist, warum?
Ja, das Warum ist wahrscheinlich nie ganz zu klären. Es gibt lediglich Anhaltspunkte dafür, dass Eifersucht oder Neid bei Mark eine Rolle gespielt hat. Es ist tatsächlich dazu gekommen, dass die Mutter sich telefonisch nochmals bei Vollraths gemeldet hat, nachdem dieses Urteil gesprochen war. Das war geraume Zeit später, ich glaube fast ein Jahr später. Und in diesem Telefonat hat sie dann nochmal über den Fall gesprochen. Was sie da bewegt hat, Vollraths anzurufen, kann ich nicht sagen. Möglicherweise innerer Druck, die Suche nach Vergebung, Verständnis. Denn sie ist ja auch gewesen, die mit dem Mark die Leiche versucht hatte zu entsorgen, die Treppe runtergeschleppt hatte, ins Auto gebracht, nach Deutschland durch das Tannheimer Tal gefahren, um dort eine Stelle zu finden, wo man den Leichnam entsorgen kann. Und dann hat man sich ja festgefahren, wurde vom Bauern rausgezogen und dann ist der Markus wieder umgedreht, hat die Mutter zurück zum Lüftgebäude gebracht, die Leiche blieb noch einen weiteren Tag im Auto und am nächsten Tag hat er sie dann selbst entsorgt. Das alles war vielleicht zu viel, auch diese Schuld, die sie ja auf sich geladen hatte und damit kam sie möglicherweise nicht klar, hat sich dann an Vollraths gewendet und hat ihnen noch ein paar Details erzählt, beispielsweise, dass der Raben ja so nach wenigen Stunden schon so gut angesehen gewesen ist bei demjenigen, der ihnen dann eine Arbeit gegeben hatte am Lift, dass der ihm schon für die Schweiz im Folgejahr was versprochen hat, worauf eigentlich der Mark spekuliert hatte, dass der damit überhaupt nicht gut leben konnte und dass eben dazu geführt hat, dass er böse auf ihn war. Also offensichtlich hat es da ein initiales Ereignis gegeben in dieser schicksalhaften Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2005. Und ich gehe davon aus, dass das dann als Spontanreaktion oder im Zuge eines Affektes dazu gekommen ist, dass der Mark den Raben mit mehreren Messerstichen getötet hat.
Was hat dieses Urteil für die Eltern bedeutet?
Ein Abschluss erstmal. Also schon der Lohn dafür, all das getan zu haben, also diese ganzen Demütigungen, die Mühen, auch die Kraft, diesen Prozess durchhalten zu müssen, das Exhumieren des Sohnes, das Wiederbestatten des Sohnes. Da gibt es ja auch noch diese Episode, dass man bei der Exhumierung dann gesehen hat, dass der Bestatter sie noch betrogen hat, dass der da Seidenkissen abgerechnet und sowas hat, was gar nicht dabei war. Ja, also da ist ja ganz viel Kraft erforderlich gewesen und das war sozusagen dann so ein Kraftbooster, da haben sie vieles von der Energie, die sie verloren haben, wieder zurückbekommen. auch durch die Bestätigung, viele Leute, die davor gesagt hatten, einschließlich manche aus der Familie, lasst es doch sein, seid nicht so vor Bord, ihr macht euch nur das Leben kaputt, lasst die Dinge, wie sie sind. Das waren die, die dann auf einmal gesagt haben, auf die Schulter geklopft haben, gesagt, habt ihr toll gemacht. Und das ist natürlich auch eine große Bestätigung. Und dieser Kraftzuwachs, der hält ja bis heute an. Jede Information über diesen Fall in den Medien, das wird ja öfters mal im Fernsehen besprochen, oder ein Podcast wie dieser, das gibt den Vollrats einfach Kraft und die Gewissheit, das Angedenken an ihren Sohn ja in Ehren zu halten, sich als Eltern auch würdig nach seinem Tod verhalten zu haben, seiner Person würdig und angemessen eben ihre Kraft für ihn eingesetzt zu haben.
Das hatten Sie mir auch erzählt, die Eltern, wie wichtig es ihnen ist, dass dieser Fall erzählt wird und dass Raven und die Erinnerung an Raven weiterlebt. Sie persönlich würde ich auch gerne nochmal nach Ihrem Fazit fragen. Sie als Anwalt, was hat Sie dieser Fall gelehrt?
Ja, der Fall hat mich auf jeden Fall gelehrt, dass man hartnäckig sein muss, auch hartnäckig, wenn einem der Wind entgegenweht, also wenn es scheinbar nur verschlossene Türen gibt. Ich arbeite ja nicht regelmäßig für Personen oder Menschen, denen jemand abhanden gekommen ist und bei denen die Behörden nicht weiterhelfen. Also ich bin ja eigentlich Strafverteidiger. Aber auch da ist diese Hartnäckigkeit wichtig. Und wichtig ist aber auch, mit den eigenen Kräften Haus zu halten, weil so ein Fall wie Raven Vollrath, das ist etwas, das hat mich schon in der Vorbereitung zu diesem Podcast wieder bewegt. Und das kostet auch Kraft, wenn man es mit der Energie macht, mit der wir es getan haben. Sowas können Sie nicht dauernd leisten. Das geht einfach nicht. Das sollte schon ein Exot bleiben. Und ich mache alle Mandate so, dass ich danach zufriedene Mandanten versuche zurückzulassen. Und dementsprechend, wenn man so ein Verfahren sieht, welche Länge das hatte, wie viele Wendungen und so, man muss sich schon genau überlegen, steigt man da ein oder lässt man sein? Weil wenn man es macht, dann muss man es mit ganzer Kraft machen. Aber wie gesagt, aufgeben ist halt, wenn man es anfängt, keine Option. Und der lange Weg kann sich lohnen.
Und Ihr Glaube an die Ermittlungsbehörden und die Justiz, hat er gelitten?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt Gute und Schlechte überall. Und wo wir arbeiten, wir Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Ich finde es nur wichtig, dass man nachher aus den Fehlern dann auch lernt und seine Konsequenzen zieht. Und wenn dieser Fall dazu beigetragen hat, auch hier Konsequenzen in der Konsequenz die Arbeitsweise der Polizei in Innsbruck, in Tirol teilweise zu verbessern, oder wenn das ein mahnendes Beispiel gewesen ist, dann hat sich auch das gelohnt. Also es sollte halt nicht so sein, dass keine Lehren gezogen werden daraus. Aber ansonsten, wo wir Menschen arbeiten, passieren Fehler. Schade ist es halt, dass so im Nachgang gerade die Rechtsmedizin in Innsbruck überhaupt keine Fehler zugegeben hat, dass die Justiz in Tirol keine Fehler zugegeben hat und dass sich niemand bei Vollrats entschuldigt hat.
Das ist in der Tat erschreckend und ein sehr, sehr trauriger Umgang mit diesen eklatanten Fehlern. Herr Rühlmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und den Einblick in diesen Fall. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war mir auch eine Herzensangelegenheit, das hier erzählen zu dürfen.
Danke Ihnen.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.